Also Lyrik ist etwas zum Zuhören, zum, dass jemand da steht und das einfach ja preisgibt und dass man dann auch die ganzen Sachen, man versteht Lyrik viel besser, wenn man sie hört. Und man muss sie auch nicht verstehen, man fühlt sie einfach. Und das ist ja das Geheimnis von der Lyrik.
Was mich total sofort gefangen hat, sondern das waren eben Gedichte von der Ulrike Dresner, die damals zwar noch gar nicht neu unbedingt war als Lyrikerin, aber so ein Gedicht habe ich davor persönlich noch nie gehört gehabt. Also das war einfach fantastisch, welche Welt da drin steckt, ist in dem Gedicht.
Ja, ich bin eine ganz große leidenschaftliche Lyrikliebende, Lyriklesende und Lyrikschreibende. Für mich wohnt da eine ganz große Kraft in dieser Sparte.
Aber meistens, das war Lyrikfestivalen und dann konntest du treffen die Menschen, die ja so brennen mit Lyrik wie ich, und das ist ja, das gibt ein gutes Gefühl oder Hoffnung, dass es gibt noch andere Menschen, du bist nicht allein, du bist nicht allein, dass Lyrik kann so wichtig sein und soll so wichtig sein.
In der Reihenfolge der Zitate zur Lyrik habt ihr gerade Robert Renk, Gabriele Wild, Silja Rosa Schletterer und Volja Hapajeva gehört. Ihnen gemeinsam ist, dass sie beim heurigen internationalen Lyrikfestival Worte teilnehmen werden, Volja als lesende Lyrikerin, Robert, Gabriele und Silja Rosa in ihrer Tätigkeit als Organisatorinnen des Festivals, das vom 26. Mai bis zum 7. Juni an unterschiedlichen Spielplätzen in Tirol, Südtirol und Wien stattfinden wird. Die heutige Folge ist in Kooperation mit dem Literaturhaus Innsbruck entstanden und wir freuen uns sehr, euch heute das Innsbrucker Lyrikfestival und das Team rund um das Festival vorzustellen. Im Anschluss daran spreche ich mit der belarussischen Autorin Volja Hapajeva. Zu Beginn überlasse ich Robert Renk das Wort. Er ist Kulturveranstalter und Buchhändler aus Innsbruck und Mitglied der ersten Stunde des Lyrikfestivals, das er als Antwort und logische Schlussfolgerung auf das Tiroler Prosa-Festival mit initiiert hat. Aber die Gründung ist auch und vor allem seiner großen Freude an der Lyrik geschuldet und an der Faszination an anderen Lyrikfestivals wie dem Hausacher Leselenz oder dem slowenischen Festival Poetry and Wine. Worte gibt es mittlerweile seit 9 Jahren. Und was das Besondere an diesem Festival ist, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen.
Naja, zum einen sind wir das einzige Festival Mitteleuropas, traue ich mich zu behaupten, das ein eigenes Kammerorchester dabei hat. Also dieses Format der Klangsprachen, das ist wirklich ganz was Einzigartiges. Es gibt schon auch immer wieder Orchester-Sachen mit Lyrik und so, aber nie so, dass die wirklich vertont wird für diesen einen Abend. Ist ja ein bisschen exklusiv, weil es hat wirklich angefangen, dass da Kompositionen und Proben waren und das war wirklich nur für einen einzigen Abend konzipiert und dann war es wieder weg. Inzwischen versuchen wir mit dem Projekt ein bisschen auf Tour zu gehen, was schwierig ist, weil ein Orchester eben auch schon allein im Transport andere Summen frisst wie ein einzelner Lyriker. Aber haben jetzt seit 3 Jahren auch die Partnerschaft mit Porgy & Bess in Wien. Und sind jetzt zumindest immer auch in Wien mit dem Projekt und jetzt wird sich hoffentlich auch mit Hohen Ems was ergeben. Letztes Jahr waren wir sogar eingeladen mit dem Projekt, da war Christoph Bauer, der Lyriker, nach Hausach, da sind wir in den Schwarzwald gefahren mit dem kompletten Orchester, das war schon auch ganz toll.
Was jedes Jahr aufgeht, so fasst es Gabriele Wild zusammen, ist die Idee, eine Art Werkschau der Gegenwartslyrik zu präsentieren. Gabriele ist wie Robert seit 2015 im Team des Lyrikfestivals vertreten und repräsentiert in ihrer Funktion das Literaturhaus Innsbruck, bei dem sie für das Programm verantwortlich zeichnet.
Die Idee, ein Lyrikfestival zu machen, hängt mit der Idee oder dem Konzept zusammen, Lyrik eben konzentriert zu veranstalten. Und dass man natürlich, wir machen ja auch ein Jahresprogramm im Literaturhaus am Inn, natürlich kann man da immer wieder Lyrikabende veranstalten, man kann sich so kleine Konzepte überlegen, man kann mehrere Lyriker einladen, Gespräche über Lyrik führen und so weiter. Aber es bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit in Form eines Festivals. Und man kann natürlich da viel, man hat viel mehr Möglichkeiten. Man kann eben die Lyrik in all ihren Facetten zeigen. Und das machen eben so konzentrierte Tage aus. Und ich glaube schon, dass wir eben Jahr für Jahr auch an dem arbeiten, mit unterschiedlichen Wegen sozusagen. Aufgehen tut bestimmt jedes Mal das, dass man eben da sehr viel mitbekommt, wie Gegenwartslyrik ausschaut, wie sie klingt, welche Themen gerade sind. Was sich immer wieder ändert, das sind eigentlich die Formen, also die Art der Veranstaltungen. Genau, also sagen wir so, Atmosphärisches ändert sich immer wieder und daran sollte man auch immer wieder arbeiten, um das Ganze spannend bleiben zu lassen, auch für das Publikum natürlich. Genau, aber inhaltlich, glaube ich, waren wir von Anfang an relativ stark mit dabei, oder zumindest so in dem Versuch, eben einfach starke Stimmen herzuholen.
Silja Rosa Schletterer, sie ist Lyrikerin und Kulturvermittlerin und in unserem Gespräch hat sie sich hier rasch verbessert und gemeint, nein, eigentlich bin ich ja Lyrikvermittlerin, ist die dritte im Bund des Teams um das Lyrikfestival und sie weiß, warum es gerade heute und eigentlich immer Lyrikveranstaltungen ganz generell und das internationale Lyrikfestival im Besonderen braucht.
Ja, ich glaube, gerade diese Gattung braucht die Vermittlung ganz besonders, weil eben gerade im didaktischen Vorgehen so viele Ängste aufgebaut worden sind und immer noch werden, leider, weil es so vermittelt wird, dass man zu dumm ist für Lyrik, dass man es diese Mini-Tür treffen muss, der richtigen Interpretation. Und wenn man diese richtige Interpretation nicht schafft, dann ist man, ja, dann versteht man sie nicht. Und ich glaube, es würde helfen, wenn man, also ich vertrete die Theorie, dass wenn man Lyrik genauso vermitteln würde wie Musik, dass man da viel, viel mehr erreichen könnte. Nämlich in dem Falle, dass man einfach zuhört, die Ohren und Herzen aufmacht und dem traut, was da für Bilder und Interpretationen kommen und was einen anspricht. Und wenn das ein Bild ist, das heute aufkommt und morgen ist es ein anderes Bild, dann ist das richtig. Und wenn es ein Wort ist, in das man sich verliebt, dann ist das richtig und das hat die Berechtigung. Und dann ist ein Gedicht ans Herzland, an das Zeelandsche Herzland gespült worden.
Das Wort, in das man sich verliebt, das war es wohl auch, was den Initiatorinnen passiert ist, als sie sich auf die Suche nach einem Namen für das Festival gemacht haben. Robert Renk hatte schon anklingen lassen, auch der Name, wie sollte es anders sein, hat einen poetischen Ursprung.
Doppelpunkt Orte ist ein Geschenk vom großen Poeten José Oliver, der in seiner Lyrik und überhaupt in seinen Texten, aber vor allem in der Lyrik, gern diese Doppelbedeutung der Wörter kennzeichnet mit einem Doppelpunkt mitten im Wort. Und wir waren zwar am Anfang noch nicht so richtig international, wie wir es jetzt sind, aber wir hatten schon viele Lyrikerinnen und Lyriker aus verschiedensten Orten, Berlin, Hausach, Wien, keine Ahnung, die nach Innsbruck gekommen sind, um in Innsbruck gemeinsam ihre Worte ans Publikum zu geben. Und da war das, also ist dieser Name entstanden und José hat den so kurzfristig erfunden, Worte aus verschiedenen Orten. Und den haben wir einfach toll gefunden und haben den behalten und behalten dürfen.
9 Orte in 6 Gemeinden sind es, an denen Programmpunkte des Lyrikfestivals stattfinden werden. Gelesen wird in Telfs, Innsbruck, Imst, Hohenems, Wien und Brixen. Das internationale Programm ist auch heuer beachtlich, denn neben der belarussischen Autorin Volja Hapejeva, die wir später im Gespräch hören werden, lesen die albanische Lyrikerin Luljeta Lešanaku, die slowenische Autorin Svetka Lipuš, Daniela Danz aus Deutschland und Roberta da Bunte aus Italien, um nur einige der Lyrikerinnen zu nennen. Jedes Jahr aufs Neue ist es natürlich spannend und herausfordernd, eine Auswahl zu treffen.
Da lassen wir uns natürlich auch gerne beeinflussen von Begegnungen, die wir auf verschiedensten anderen Festivals haben. Sei das der Hausacher Leselenz, die ja auch seit Jahren international arbeiten, da ist das Projekt Versopolis auch ein sehr wichtiges für uns. Und wenn wir bei Versopolis sind, ist es auch nicht mehr weit zum Festival Poesy and Wine in Ptuj, das Alice Steger vor einigen Jahren gegründet hat. Dort bin ich regelmäßig, dort kriegt man so viel Input an toller, junger auch Lyrik, vor allem aus Europa, aber auch darüber hinaus, dass wir da wirklich einsetzen wollen in unseren Möglichkeiten.
Also zum einen muss man schon sagen, man schaut natürlich, was ist aktuell heraus, welche Lyrikbände, das beobachtet man immer. Dann gibt's aber auch eben diese Herzenslyrikerinnen und Lyriker, die man eben immer so mit sich trägt. In meinem Fall ist das zum Beispiel Ulrike Dresner, aber auch Monika Rink ist da dabei, Anne Cotton oder Daniela Danz, die ich heuer geschafft habe herzuholen, oder Semir Insaif, den wir jetzt schon zum zweiten Mal herholen. Das sind einfach klingende Stimmen, klingende lyrische Stimmen, facettenreiche, die es immer wieder wert sind, gehört werden zu lassen. Es ist natürlich immer die Lesearbeit, die dem Ganzen vorangeht. Aber was ich immer spannend finde im Konzept, im Programm, bei den Lyrikerinnen und Lyrikern, dass sie ist, einfach diese unterschiedlichen Facetten von Lyrik zu zeigen. Also das Performative, das Bildliche, Metaphernreiche, manche spielen mehr mit Sprache, bei manchen geht es mehr um Sprachkritik und Sprachskepsis, bei anderen geht es mehr um die Form, bei dem nächsten geht es mehr um den Inhalt, dann eben so Dinge wie Nature Writing, also aktuelle Strömungen darzustellen, also einfach so die Augen offen zu halten für diese Bewegungen, die es einfach derzeit gibt. Und das würde ich einfach eigentlich mit dem Festival gern ausdrücken.
Bevor ich ins Gespräch mit Volja Habajewa übergehen darf, übergebe ich das Wort an Silja Rosa Schletterer, deren Plädoyer für die Lyrik einmal mehr verstehen lässt, warum wir sie wirklich brauchen und was sie eigentlich vermag.
Ja, ich bin eine ganz große leidenschaftliche Lyrikliebende, Lyriklesende und Lyrikschreibende. Für mich wohnt da eine ganz große Kraft in dieser Sparte. In der Komprimiertheit der Worte wird für mich sehr viel sichtbar. Also es wird einfach die Kraft der Worte per se klar, also wie viel Macht eigentlich ein einziges Wort haben kann. Und indem wir uns im besten Falle auch daran schulen, besser hinzuhören, mehr hinzufühlen, auch in die Dimensionen, die Worte haben, bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht auch das Zwischenmenschliche und die Empathie fördern kann, weil es einfach auch zeigt, es hat da ganz viel Platz in diesen Worten und ganz viel Interpretationsspielraum und das auch viele Missverständnisse ja daher führen, dass man es falsch versteht und meint, das ist die Wahrheit dieses Wortes. Aber es sind ja ganz viel Flirren um die Worte herum. Ja, und eben die Komprimiertheit, dass ein ganzer Roman in 3 Zeilen erzählt werden kann. Und diese Macht der Lyrik, bin ich sehr fasziniert. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir Empathie mehr denn je benötigen, um über die ganzen Spannungen und in der Welt und die ganzen Probleme, vor denen wir jetzt als Gesellschaft stehen, lösen zu können. Da brauchen wir ein Hinhören und ein gemeinsames Tun und da brauchen wir Verständigung und ein Aufeinanderhören.
So viel von den Organisatorinnen zum Lyrikfestival, das noch einmal zur Erinnerung vom 26. Mai bis zum 7. Juni stattfinden wird. Volja Habajewa wird am 31.05. ab 19.30 Uhr im Rahmen des Festivals im Literaturhaus Innsbruck zu Gast sein. Mit ihr spreche ich jetzt. Ihr Schreiben, ihr persönlicher Zugang zur Sprache und ihr Leben im Exil sind Thema unseres Gesprächs. Unser heutiger Gast ist die belarussische Autorin, Übersetzerin und Linguistin Volja Habajewa, die 1982 in Minsk geboren wurde. Liebe Volja, sehr schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Für ihr Werk hat Volja zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Wortmeldungenpreis 2022 und den Roterhorn Literaturpreis 2021. Sie ist Mitglied des PEN-Zentrums Belarus und des Unabhängigen Schriftstellerverbandes. Ihre Gedichte wurden in mehr als 10 Sprachen übertragen. 2020 erschien auf Deutsch Mutantengarten, 2023 Trapezherz, um das es heute unter anderem gehen wird. Ihr Debütroman Camel Travel erschien 2021. Sie wird beim Internationalen Lyrikfestival Worte zu Gast sein, das vom 26. Mai bis zum 7. Juni stattfinden wird und das ihr euch heute auf jeden Fall im Kalender vormerken solltet. Liebe Volja, wir sprechen ja heute unter anderem miteinander, weil du eben bei diesem Internationalen Lyrikfestival zu Gast sein wirst. Von den Organisatorinnen haben wir ja schon einiges zum Festival gehört. Nun würde mich aber deine Seite interessieren. Was bedeutet es für dich, mit deiner Lyrik, mit deinem Werk beim Internationalen Lyrikfestival und vielleicht auch ganz allgemein auf Bühnen unterwegs zu sein?
Ja, danke für die Frage. Als Lyrikerin habe ich seit langem schon viel unterwegs und ich meine für verschiedene Literaturfestivale. Und als ich noch in Minsk war konnte meistens im Sommer sozusagen schreiben oder reisen, weil ich unterrichtete an der Uni und es war nie so einfach, während des Jahres oder Arbeitsjahres zu reisen. Also Sommer war die einzige Zeit, wenn das möglich war. Und dann benutzte ich diese Möglichkeit und besuchte verschiedene Festivale in Mazedonien, Columbia, in Bogota, also das war sehr, sehr breite Geografie und ich bin ja sehr stolz darauf, aber auch für mich, das ist immer eine Möglichkeit, die Menschen zu treffen, die auch für die Lyrik auch so wichtig ist wie für mich. Ja, manchmal, das war die Mischungsfestivale, ich meine Prosa-Autorinnen und Lyrik-Autorinnen, aber meistens das war Lyrik-Festivalen und dann konntest du treffen die Menschen, die ja so brennen mit Lyrik wie ich und das ist sehr wie sagt man das gibt ein gutes Gefühl oder Hoffnung, dass es gibt noch andere Menschen, du bist nicht allein du bist nicht allein, dass Lyrik kann so wichtig sein und soll so wichtig sein. So, das bringt Hoffnung, ja.
Schön. Das hat man ja auf der ZuschauerInnenseite und auch auf der KollegInnenseite dann, oder? Also man hat da wirklich ein ganzes Potpourri an Menschen, die lyrikaffin sind.
Ja, genau. Und das war wirklich die Orte, wo ich viele meiner Freundinnen getroffen habe oder kennengelernt habe und es gab immer diese Interesse an die Werke von anderen und dann haben wir sehr oft einander übersetzt und das passiert auch sehr oft mit Lyrikerinnen, habe ich bemerkt, dass sie gerne übersetzen, obwohl vielleicht kennen sie die Sprache nicht, aber dann benutzen wir irgendwelche Brückensprache, ja, sogenannte, also Englisch oder Deutsch oder andere große Sprache, weil ja, es passiert, ja, belarussische Sprache ist nicht so bekannt, aber auch, sagen wir, mazedonische oder montenegrische. Und dann benutzen wir irgendwelche andere Sprache für Übersetzungen.
Ja, eben, das trifft ja auch auf dich zu. Du übersetzt ja aus unzähligen Sprachen. Darauf komme ich eh später noch zu sprechen. Aber es ist interessant zu hören, dass das quasi der Nährboden ist, andere Lyrikerinnen zu übersetzen, dass man da Verbindungen schließt und Bekanntschaften schließt. Das hört sich sehr spannend an, ja. Genau. Du lebst und schreibst in Deutschland und es ist wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation vielen klar, warum du nicht in Minsk lebst. Aber dennoch möchte ich dich heute fragen, warum du als Writer in Exile, also als Schriftstellerin im Exil lebst bzw. leben musst.
Also ich habe Belarus nicht wegen politischen Gründen verlassen, weil 2019, als ich das machte, ich bekam Stipendium, Literaturstipendium von Graz und ich war Grazer Stadtschreiberin 2019, 2020. Aber dann am Ende des Stipendiums kamen die Proteste in Belarus und es war klar, dass es war gefährlich, zurückzukehren. Und ja, es war möglich, in Deutschland zu bleiben. Und ich, aber ja, meine Zukunft war nicht so und noch nicht so bestimmt, weil ich konnte, ich wusste zum Beispiel im September, wo ich weitergehen soll oder kann oder konnte, in 2 Monate. Und das war sehr, ja, beunruhigend und erschöpfend. Aber das hat mich auch gelehrt, eine Sache in heute zu leben oder im Moment zu leben. So etwas, was Buddhistinnen sehr schätzen. Ja, das war meine traurige Weg, es zu lernen. Nicht einfach, aber ja, wie sagt man, in jeder schwierigen Situation kann etwas vielleicht Gutes stecken. Vielleicht sehen wir das nicht im Moment, aber aus der Perspektive, ja, also es, weil in unserem Leben gibt es nicht nur, oder alles ist nicht nur schwarz und weiß. Es gibt auch Tonen und Gradienten, ja, und ja, ich glaube, in jeder Mensch steckt auch ja, beide Elementen. Und aber welche Element man Priorität gibt, das hängt von man selbst, von dir selbst. Und das ist schon dann die Frage von Verantwortung. Wählen wir das Böse oder wählen wir das Gute?
Diese Elemente, diese Wahl, die man ja auch selber immer wieder treffen muss für sein eigenes Leben und für seine eigenen, also für den Umgang mit der eigenen Realität, das spiegelt sich ja, kommt mir vor, schon auch so ein bisschen in deinem Werk oder zumindest in den Gedichten in Trapezherz wieder, oder würdest du das ganz anders sehen?
Ja, ich glaube schon, weil ich denke auch viel parallel über diese Sachen, das Gute und das Böse, also philosophische Konzepte oder viele ethische Begriffe und ja, auch im Moment habe ich beendet ein kurzer kleiner Essay über Krieg und Pazifismus und dann, also immer bin ich in diesen Themen und weil ich lese viel darüber und ich denke darüber sehr viel, es ist, ich glaube, selbstverständlich, dass so etwas auch in meinen Gedichten Platz findet oder man kann das durch die Gedichten sehen. Manchmal vielleicht arbeite ich anders einfach mit dem Gedichte. Ich meine, in Gedichten vielleicht bin ich nicht so plakativ, was ich über diese Themen denke und ich versuche Metaphern zu benutzen oder die kleinen Dinge oder Alltagsleben Dinge, durch die ich diese Ideen, die für mich wichtig sind, weiterzugeben oder transportieren,
Ja,
so
verstehe.
sagen kann.
Eben, dein Zugang ist ja auch auf fachlich, du bist Linguistin und
Ja.
Dichterin und hast vielleicht eben ganz eine klare Vorstellung davon, was Sprache und was Dichtung leisten können in Zeiten politischer Unterdrückung, aber auch ganz vielleicht im Alltagsleben? Inwieweit manifestieren sich denn Sprache und Dichtung bei dir oder in deinem Werk?
Ja, also ich beschäftige mich, du hast recht, mit der Sprache viel, vielleicht sogar zu viel. Das manchmal bin ich schon so müde, weil es gibt auch ja mindestens 4 Sprachen in meinem Kopf alltäglich. Und wie sagt man, turn to, ich wende mich zu Kunst, ich male, weil dort braucht man keine Sprache oder andere Typ von Sprache. Ich brauche keine Übersetzung. Und das ist auch manchmal so erleichternd ist. Ja, aber wenn wir über die Sprache oder die Sprachen sprechen, ja, wenn ich als Linguistin denke ich über die Sprache ein bisschen wie ein vielleicht Körper. Also, oder ja, dann es ist wie ein bisschen ein Konstrukt oder sogar Leich, das man präpariert, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Ja. So wie etwas wie ein Rechtmediziner. Aber wenn ich als Lyrikerin, Dichterin mit der Sprache zu tun habe, dann ist es total anders. Dann betrachte ich die Sprache als Mensch oder ja, als lebende Wesen. Und dann sprechen wir miteinander und ja, also wirklich, ich vielleicht in meinem Kopf visualisiere ich die Sprache wie ja eine Frau, also auf Deutsch, das ist die Sprache, auch in meiner Sprache, belarussische Mowa, das ist sie, also das ist eine Frau. Ja, also, aber in unserem Alltagsleben oder in politischer Diskurs, es ist unglaublich wichtig, was wir sagen und wie wir sagen. Ich glaube, dass sogar meistens verstehen das besonders Politiker, Politikerinnen, sie benutzen das und auch in Massmedia benutzt man diese Ressource oder diese Kraft von Sprache und auch in Commerce, Handeln, ja, Marketing und so weiter und so fort. Weil ich denke wirklich, dass so wie wir spricht, so wie man spricht, beeinflusst the way, die man denkt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagen soll.
Genau so, denn es beeinflusst den Weg, wie man denkt, oder die Art und Weise,
ja,
wie man denkt.
Ja, ja, genau. Voll. Genau. Und das ist Teil von Sapir-Whorf Hypothesis, Hypothese von Sapir-Whorf. Und für mich als Linguist, also als ich das damals noch als Studentin darüber erfahren habe, war für mich wow und ich wurde, glaube ich, Adept von dieser Hypothese. Leider es ist noch nicht proved.
Erprobt?
Bestimmt.
Ja.
Es ist noch nicht, also in akademischen Milieu nicht 100% bestimmt. Ich meine, es gibt Streiten, ob es wirklich so oder nein. Für mich, es gibt keine Frage.
Okay.
Es ist wirklich so, weil es ist nicht so, dass wir die Sprache beeinflussen. Weil zum Beispiel, wenn man in einer Zustand ist oder eine Kultur braucht und bringt die Wörter, die diese Kultur braucht, aber Das Umgekehrte ist auch richtig, dass die Sprache macht etwas mit uns. Also, und das läuft manchmal so unbewusst. Und es gibt verschiedene Experimente, die Linguistinnen oder Psycholinguistinnen gehabt haben. Und also wie wir über verschiedene Dinge denken oder diese Dinge uns vorstellen, in großer Menge ist das durch diese Sprache. Zum Beispiel dieses bekannte Experiment über Brücke. Man hat gefragt, die Gruppe von Menschen über die Brücke zu sprechen, zu beschreiben, wie vorstellen sie sich die Brücke. Und das war zweisprachige Gruppe, Deutsche und Spanische. Und also in Spanisch es ist El Ponto, also es ist er. Und dann die Adjektiven, die man benutzt hat, um Brücke zu beschreiben, sie waren stark, ja, also alles, was maskulin klingt für Menschen. Und die Deutsche umgekehrt, also für die Brücke, sie haben die Adjektive ausgewählt, die mehr feminin sind, ja, also elegant oder ich weiß nicht, ja, so etwas. Und ja, also, und das zeigt, wie diese grammatische Geschlecht in der Sprache, also eine kleine Komponente, aber wie das schon unsere Denken beeinflusst und also sagt uns, wie wir über diese Dinge denken sollen. Also einfach also, als Beispiel.
Ja, dass den Dingen um uns herum schon eine Meinung über sie oder ein sich mit ihnen auseinandersetzen inhärent ist. Ja. Ich stelle mir das jetzt super schwierig vor beim Übersetzen in andere Sprachen, wenn wir diese Vorannahmen, was Wörter anbelangt, in den unterschiedlichen Sprachen ja haben. Und ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass du aus dem Deutschen, dem Englischen, dem Chinesischen, dem Japanischen, dem Ukrainischen und dem Lettischen übersetzt. Und es muss ja ungemein komplex sein, in so einer Sprachenvielfalt Inhalte, Sinneinheiten und auch das Gemeinte und dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses, was den Worten noch alles inhärent ist, in eine jeweils andere Sprache zu übertragen.
Ja, ja, es ist super schwierig, aber es ist auch faszinierend.
Ja.
Und das bringt viel Freude. Und ja, es gibt Unterschied, wenn man aus den europäischen Sprachen übersetzt, also die mir näher sind und weil ich ja Deutsch und Englisch kenne, dann sagen wir, norwegische Sprache ist nicht so schwierig, weil ja, ich bin Linguistin, Komparativistin. Ja, und wenn ich verstehe, wie die Sprache funktioniert, das ist ganz einfach, ja. Aber mit chinesischer Sprache oder japanischer Sprache, das ist total anders. Oder okay, anders. Weil sie sind besonders, also ich arbeitete zum Beispiel für Japanische mit Haikus von Kobayashi Isa. Und sie sind wie mathematische Rätsel. Und die Sache ist, dass sogar die Japanerinnen selbst nicht immer sicher, also es gibt nicht ein 100% Sicherheit in der Bedeutung, weil sie sind so hochinterpretativ. Und als Übersetzerin musst du dann auch diese Entscheidungen treffen. Manchmal auch diese Vielfältigkeit, die immer dieser Haiku gibt und für Japanerinnen funktioniert, durch diese mehr Bedeutung, zum Beispiel von einem Wort. Ja, das haben wir auch, ja. Also zum Beispiel die Wörter, die klingen dieselbe oder aber bedeuten etwas anderes, ja. Das haben wir auch. Aber ja, also in Haiku, sie lieben sehr, das zu benutzen. Zum Beispiel Matsu, ja, das ist Kiefer, aber auch Verb zu warten.
Aha.
Und dann, also, ja, wie zu kombinieren dann, und dann musst du als Übersetzerin den entscheidenden treffen und etwas eines auszusuchen.
Mhm.
Und ja, das ist manchmal nicht einfach, weil als ob verliert man etwas.
Mhm.
Aber dafür benutze ich zum Beispiel sehr oft Kommentare, und ich mag Kommentare sehr und ich lese sehr die Kommentare, weil für mich sie wie ein Gespräch mit dem Autor, Autorin. Ich weiß, dass die Übersetzerinnen hier, also sozusagen zwei Lager formen. Also es gibt die Übersetzerinnen, die hassen Kommentare und Fußnote, und es gibt die das gerne machen. Also ich bin ja die Einzige, die es gerne macht. Ja, aber ich glaube, für japanische Haiku vielleicht ist es besonders wichtig, weil wir wissen nicht so viel über Kultur, über Zeit von ja, diese Jahre Vergangenheit von Japan, und es ist auch wichtig, diese Kontext mitzubringen. Und dann, es ist immer die Wahl oder ja, Entscheidung auch von Leser, Leserin, sie oder er kann entscheiden und das einfach weglassen und diese Kommentare nicht zu lesen. Ja.
Naja, auch, also Trapezias ist ja im Literaturverlag Droschl erschienen und du bist da ja quasi auch in einer engen Zusammenarbeit mit einem Übersetzer wahrscheinlich, weil es ist aus dem Belarussischen von Matthias Göritz übersetzt worden. Und gerade wenn man selber Übersetzerin ist, kann ich mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit wahrscheinlich irgendwie eine besondere ist, oder wie würdest du die beschreiben?
Ja, das ist es stimmt, das ist etwas Besonderes, nicht Leichtes, weil ja, ich kenne die deutsche Sprache und kann sozusagen kontrollieren oder immer Frage stellen, warum hast du, Matthias, diese oder dieses Wort benutzt, warum nicht andere? Und ja, manchmal ja, haben wir diese Arbeitsstreiten sozusagen. So, das kann sehr emotional sein. Für mich ist es wichtig, einfach zu sicher zu sein, dass der Übersetzer oder die Übersetzerin versteht, was dort im Gedicht steckt.
Ja.
Und deshalb manchmal erzähle ich auch die Geschichte, wie das Gedicht entstanden ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte sie helfen beim Übersetzen, weil dann bekommt der Übersetzer diesen Kontext, und ja, weil manchmal in diese Zeilen wie sagt man, verstecke ich irgendwelche andere Informationen, ja, oder und vielleicht normaler Leser, Leserinnen kann das nicht durchsehen,
ja.
Sogar auf Belarussisch. Das ist die, ich weiß nicht, interessante Sache.
Ja.
Ja, vielleicht, ich denke, vielleicht wäre es auch interessant, ein Buch zu machen, wo die Dichterinnen, Lyrikerinnen, also auch Gedicht und dann vielleicht nachher auch Geschichte, wie dieses Gedicht entstanden ist. Also wie ein Kommentar auch, ja, warum nicht, könnte auch vielleicht auch nützlich sein für nächste Generationen, wenn die Autorin schon tot ist und niemand kann ihr fragen. Ja, und dann hast du diese ja, Geschichten und ein bisschen, ja, wie Hilfe.
Ja, klingt nach einem sehr schönen Projekt auf jeden Fall. Vielleicht solltest du es andenken, Olja. Ich möchte ganz kurz den Wortlaut des Wortmeldungen-Literaturpreises zitieren und daran eine Frage anhängen. Der Wortlaut lautet: Habejewas kunstvoll arrangiertes Plädoyer für eine widerständige Poesie gewinnt vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine an bedrückender Aktualität. Habejewa tut, was eine Autorin im Angesicht von Gewalt und Unterdrückung am besten tun kann, mit starken Worten wirken. Woran verdeutlicht denn sich für dich diese widerständige Poesie, und kann man sich so etwas wie eine widerständige Prosa denken?
Ja, es gibt widerständige Literatur als, glaube ich, als Genre oder Subgenre oder so. Aber ich glaube, dass es hängt auch von Interpretation auch und auch von Umständen. In welchen man dieses Text liest. Mhm. Ja, und es ist interessant, zum Beispiel, ich hatte ein altes Gedicht, es ist schwer, eine Straße zu sein, da. Und ich habe dann ein Gespräch gehört von Ursula Krechel, die Dichterin, Lyrikerin, ja, auch aus Deutschland. Und sie hat dieses Gedicht interpretiert in Verbindung von Protesten 2020. Mhm. Und also ich habe dieses Gedicht überhaupt nicht, also weil das war so vor dieser Situation. Und ja, deshalb, das ist die Magie von Poesie, ich glaube, dass man kann dann so anders ein bisschen interpretieren, depending an welche Umständen oder welche Kontext wohnen wir heute. Und deshalb diese Frage, also von Widerstandsliteratur, ich meine, dass gutes Gedicht oder Stück von Prosa, wenn es wirklich mit aus dem Ausgangspunkt von Menschlichkeit geschrieben wurde, kann man in schwierige Zeiten, die wir zum Beispiel heute haben, als Widerstandsliteratur lesen. Mhm.
Aber beeinflusst es dann quasi dein jetziges Schreiben, der Konflikt?
Das mache ich so, weil ich, wie gesagt, am Anfang arbeite jetzt viel mit diesen Themen und versuche, also es gibt keinen Ausgang, aber irgendwelche Lösung, ethische Lösung zu finden. Was kann man machen? Wie können wir mit diesen Gefühlen arbeiten? Was sollen wir denken? Was können wir denken? Aber ja, du hast recht auch, dass zum Beispiel als, ich glaube, Lyrikerin, viele von uns wie auch reagieren auf die Ereignisse oder Events. Die in Welt passieren. Und deshalb, ja, habe ich, ich glaube, seit 2017 angefangen, auch die, ja, sozusagen politische Gedichte zu schreiben. Aber politische in nicht in enge Sinne, sondern in breiter Sinne. Es gibt ein Gedicht über Abbrüche, ist das korrekt Wort? Ja. Mhm. Und für mich, das ist auch eine politische Frage. Und wieder habe ich das Gedicht 2018 geschrieben, aber es wurde so es bekam Aufmerksamkeit wegen dieser Law in der USA. Und ja, und das ist wieder so etwas. Und auch es gibt ein paar Gedichte über Krieg, Krieg insgesamt und Krieg in der Ukraine. Ja, weil das ist ein Nachbarland. Und ich habe auch für Organisation Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gearbeitet als Übersetzerin. Ja. Und ich habe ja übersetzt diese private Briefe und offizielle Dokumente dann war es für mich so, also ich selbst vielleicht würde nie für dieses Thema interessieren oder so, aber als das Teil meiner Arbeit war und ich habe so, ja, so viel diese Sachen gelesen, ich war in diesem Prozess von drinnen und das war schrecklich und das war sehr, sehr heftig für mich als Lyrikerin, sehr emotional, weil die Briefe, sie einfach zerstören dein Herz, wenn du diese Briefe liest und oder offizielle Dokumente, wenn du verstehst, dass die Menschen, die jetzt irgendwo auf die Grenze ständen, sie können nicht zurück wegen Corona, das war damals in 2020 und jede persönliche Geschichte von diesen Menschen, ja, ich übersetze und das war wow. Und ich versuchte und ich dachte, was kann ich machen? Also ich als Volleyball habe keine Bedeutung in Weltpolitik. Und ich kann nicht dort gehen oder etwas als Körper dort machen. Aber was ich kann machen, ich kann diese Geschichten visibel machen. Mhm. Und deshalb schreibe ich Gedichte darüber. Und das ist zum Beispiel ja dieses Gedicht Vlogs über die Waffen. Oder 13. Oktober über zwei Frauen, die getötet wurden. Oder Schwarzer Apfelbaum, das ist das Mutantengarten, auch über Helden, Heldinnen, überhaupt Konzepte, wer Held, Heldin ist und was macht Krieg mit Menschen. Ja, deshalb, ja, das stimmt. Also es gibt besondere Gedichte, die vielleicht mehr auf diesen heutzutage Themen sprechen. Aber ich will hoffen, dass dass man das später auch aktuell lesen kann. Aber ich hoffe, dass sie werden nicht mehr aktuell sein.
Ja, ich verstehe.
Das ist, was ich meine. Ja, weil.
Ja. Hast du eigentlich noch Kontakt zu anderen Kolleginnen, die noch in Belarus sind? Und weißt du, wie die mit ihrer Literatur verfahren können momentan?
Ja, ab und zu höre ich die Nachrichten, aber ich lese keine Nachrichten und ich habe kein Facebook. Deswegen bin ich ein bisschen wie Einzelgängerin und das passt mich gut, glaube ich. Ich fühle mich okay. Ja, ich weiß, dass viele schon Kolleginnen, Schriftstellerinnen, aber auch Künstlerinnen sind auch in Exil. Mhm. Es gibt viele Autorinnen und Künstlerinnen in Berlin. Auch in Österreich, auch in Norwegen und Polen. So jetzt, also die größte Teil von belarussischer Literatur oder Kultur sind in Exil. Ja, sie sind außer des Landes.
Vielleicht eine ganz andere Frage, aber gerade wenn du an eine jüngere Generation denkst und junge Menschen, wie würdest du denn es angehen, ihnen kreatives Schreiben und Literatur schmackhaft zu machen?
Oh, das weiß ich nicht. Aber was ich sehe, also ich habe Nach Wortmeldungen, Preise.
Ja.
Sie haben auch diesen Förderpreis. Und das Thema wurde auf Themen von meinem Essay basiert. Und ich habe diese jüngere Autorinnen auch getroffen oder ja kennengelernt während Frankfurter Buchmesse. Und auch ich habe ihre Texte gelesen. Und ja, ich bin sehr fasziniert, wie auch vielfältig sie sind. Und es gibt auch eine Schicht schon, ich glaube, im deutschsprachigen Raum, die Menschen, die schon mit, wie sagt man, die kommen aus verschiedenen Backgrounds. Und ich meine kulturelle auch Backgrounds. Also sie sind, es gibt viele neue Stimmen und ihren Eltern sind Emigranten, Emigrantinnen zum Beispiel, ja. Und das glaube ich, das gibt, also deutschsprachige Literatur wird nur profitieren darauf, glaube ich, weil sie bringen so viel neue, ja, Blicke auf die Situation, weil sie haben diese, sozusagen, sie bekommen von beiden Welten, ja, also sie haben etwas von Herkunft von ihren Eltern, aber weil sie schon hier geboren wurden oder aufgewachsen sind, dann verstehen sie oder ja, dieser deutschsprachige Raum auch besser, zum Beispiel als ich, ja, oder als ihre Eltern. Ja, und ich glaube, dass wir sollen nicht viel Sorge machen über die junge Generation. Ich glaube, das ist etwas, wie sagt man, ja, das passiert mit jeder Generation, ja, und wenn wir älter werden, denken wir, ah, etwas ist falsch mit dieser jungen Menschen. Sie lesen nicht genug, sie lesen nicht genug gute Bücher und so weiter. Aber nein, wir waren auch so. Und ich glaube, dass unsere, wie sagt man, die vor uns waren, Menschen, Autorinnen, sie waren so auch mit uns unzufrieden vielleicht.
Das ist ja wahrscheinlich, ja.
Ja.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber ich habe noch zwei Fragen an dich. Das eine ist, was motiviert dich zum Schreiben? Was hält dich am Laufen? Was gibt dir Kraft zum Schreiben?
Lange Pause, weil ich denke, als ob es ist ein bisschen umgekehrt. Als ob es ist das Schreiben, das mir Kraft gibt, weiterzuleben.
Schön.
Ja.
Was gibt dir dann momentan gerade Kraft? Also woran arbeitest du?
Ja, im Moment, ich verfasse oder sammle ein neuer Lyrikband, aber die ich schon auf Deutsch schreibe, also das ist meine deutschsprachige Gedichte. Also ich habe schon ein paar Menge, aber ja, also ich schreibe oder versuche ja auch auf Deutsch zu schreiben, Gedichten, das ist möglich. Mit Prosa funktioniert das, ich meine Fiction, ja, Belletre, wie Romane funktioniert das noch nicht. Vielleicht später, aber funktioniert auch das mit Essay und deshalb schreibe ich auch oder arbeite viel in diesem Genre mit Essays und verfasse auch oder sammle die Essays für ein Band oder das Buch. Ja, und parallel übersetze ich ein bisschen, ja, und sammle auch Material für nächste Roman. ich glaube, noch auf Belarusisch schreiben werde.
Ja. Aber dein Ziel ist es, auch Prosa auf Deutsch zu schreiben.
Ich weiß nicht, also ja, wenn in vielleicht 5 Jahren, wenn ich mehr im Sprachleben werde und fühle es besser, dann vielleicht, ja, I would dare. Ich würde wagen, ja, oder?
Ja,
Ich
du
würde
würdest
mich
es wagen.
wagen.
Dann muss ich doch noch eine Frage dran anschließen. Warum möchtest du auf Deutsch schreiben?
Ich glaube erstens, das ist sehr praktisch, in Deutschland weiter lebe, weil es gibt nicht so viele Übersetzerinnen aus dem Belarussischen. Und deshalb, das ist eine praktische Frage. Und zweitens, weil jetzt, ja, ich wohne in deutscher Sprache sozusagen. Also deutsche Sprache ist, also rumherum, also es ist überall und ich lese auch viel auf Deutsch und die Menschen sprechen viel auf Deutsch. Nicht nur, aber und für mich, das ist auch wie eine schöne Möglichkeit oder Experiment, etwas mehr über die Sprache wieder als Phänomen zu verstehen. Wie das funktioniert wirklich und wie dieser Untergang zwischen deiner Sprache oder Muttersprache und dann die Sprache, die du nicht so gut kennst, aber trotzdem, es ist möglich, die Poesie schreiben und vielleicht hilft es dann zu sehen, besser, wie auch Poesie funktioniert und ob es so sprachverbunden ist oder vielleicht nicht, oder vielleicht gibt es sogenannte Metasprache, also irgendwelche Zero-Sprache und die Poesie stammt von dort und dann übersetzen wir von dieser Metasprache ins unsere eigene Sprachen, ja, Deutsch, Belarusisch, Französisch und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, dass je mehr ein Mensch Sprachen kennt, desto besser, weil das verbreitet Horizont, das gibt viel Verständnis für andere Kulturen. Ja, aber es ist auch wichtig, ich habe auch gerade auch ein Essay geschrieben, das heißt, welche Sprache tragen Sie heute? wo ich sage, über die Wichtigkeit auch aufmerksam an kleine Sprache zu geben, weil jede 2 Wochen stirbt eine Sprache auf unserer Erde. Und es ist sehr, sehr traurig, weil mit Sprache geht so viele andere Sachen und weg. Und es gibt sogar eine Richtung in Linguistik, ökologische Linguistik, Ecolinguistics. Und sie beschäftigt sich auch über ja, diese wichtige, also soziale Fragen in Verbindung zur Sprache. Und einer von Möglichkeit ist, die Sprache, die kleine Sprache zu unterstützen, ist, sie zu lernen. Ja, also sagen wir, statt Englisch, bitte lerne Montenegrisch oder Bulgarisch, oder? Und ja, wie ein Hobby, warum nicht?
Ja, voll. Glaubst du, dass man das auch umlegt? Also ich meine, in Österreich gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dialekte auch. Ist das im
Ja.
Belarussischen ähnlich? Also ich meine, da
Ja,
ist es ja
ja, ja.
auch ganz, ich
Genau.
meine, das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Sprache, aber ich denke mal auch immer, gerade wenn man im städtischen Kontext lebt, dann verflüchtigt sich so ein bisschen der Dialekt oft einmal. Und es ist auch so schade, wenn sich diese Dialekte nicht mehr am Leben erhalten.
Genau, ja, das stimmt, das stimmt.
Wohl ja, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Danke dir. Das war wunderschön. Danke für diese Möglichkeit. Ja.
Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass du bei dem Lyrikfestival beim Internationalen dem Worte zu Gast sein wirst und herzliche Einladung an alle aussprechen, die diese Folge gehört haben und denen diese Folge Spaß gemacht haben, dich zu besuchen dort und dich beim Lesen zu beobachten.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss, Volja.
Tschüss, Papa.
Danke, dass ihr auch heute wieder zugehört habt bei dieser Folge zum Internationalen Lyrikfestival, das in Kooperation mit dem Literaturhaus Innsbruck entstanden ist. Zur Erinnerung, das Lyrikfestival findet vom 26. Mai bis zum 7. Juni statt. Mehr Infos erhaltet ihr unter www.lyrikfestival.com. Volja wird am 31.05.2023 ab 19:30 Uhr im Literaturhaus Innsbruck zu Gast sein